Lesung aus Matthäus 25, Vers 14 bis 29. Denn im Blick auf das Himmelreich ist es wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und ging außer Landes. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 5 Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe 2 dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du es nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen, mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.
Was für ein Kontrast, diese Lesung zu dem, was wir im Lobpreis gesungen haben und vorhin auch gehört haben. Trotzdem knüpfen wir auch an Reformation, und das passt irgendwo halt dort auch dazu. Sola fide, sola gratia, allein der Glaube, allein die Gnade. Wir haben es ja besungen, wir haben es von Benny sehr schön gehört, auch im Kontrast zu der schwäbischen Wirklichkeit. Und dann kann man auch Paulus hören, der ja im Römerbrief ganz deutlich gesagt hat: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben, allein durch Gnade. Und dann finden wir aber auch schon im Neuen Testament den Brief des Jakobus, der dann dort sagt: Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? So ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und wir spüren, dass das also irgendwie alles zusammengehört. Die Gnade, der Glaube, aber auch das Tun und das Sein, Person und Sein, Person und Handeln, Person und Weg ist irgendwie eines. Natürlich hat uns die Reformation die große Entdeckung gemacht, was am Anfang steht, was wichtiger ist, was der erste Punkt ist, es zu beleuchten ist, dass es um die Person geht, Aber das andere, was die Person ausmacht, dass wir Menschen sind, die leben, die denken, die fühlen, die handeln, die sprechen, die tun, die einen Weg haben, gehört auch so mit dazu. Es ist, wir sind eine Einheit von Person und Weg, von dem, was wir sind und was wir tun. Ein unauflöslicher Zusammenhang zwischen Tun und Weg. Wir können das nicht auseinander dividieren. Und wir merken das ja auch manchmal im Alltag, wenn wir davon reden, wer wir sind, dann sagen wir, ja, ich bin Pastor. Ich sage ja nicht nur, ja, ich arbeite halt als Pastor. Sondern ich bin Pastor, würdet ihr sagen, das ist auch recht so. Denn Pastor muss man sein, da kann man nicht nur einfach arbeiten. Aber bei allem anderen, wir sagen gerne, ich bin. Ich bin, was ich tue. Ich bin, ja, ich bin, was weiß ich, Professor, ich bin Arzt, ich bin Bankfilialleiter, ich bin Manager, ich bin Hausfrau, ich bin Rentner, ich bin arbeitslos. Und dann definiert immer all das, was man ist, was man tut, definiert auch das Sein. So sind wir im Alltag irgendwo unterwegs und machen damit ganz deutlich, dass wir uns über unser Tun, unser das, was unseren Alltag ausfüllt, oft auch gerne definieren. Und natürlich ist das auch ein bisschen problematisch, weil dann eben der Wert an dem liegt, was man tut. Und wenn man irgendwas nicht mehr tun kann und das wegfällt, dann fällt auch sehr schnell der Wert weg, den man empfindet für sich selber oder dem anderen einem auch geben. Also auch ein problematischer Zusammenhang, Person und Weg, Sein und Tun. Aber das eine, was ich als allerersten Gedanken heute Morgen uns einfach bewusst machen will, was wir ja auch wissen, dass eben Person und das Wirken, das Tun, Sein und Tun einfach zusammengehören, eine Einheit bilden und dass man das nicht auseinander dividieren kann, dass das einfach so bleibt und dass eben über unser Leben hinweg mit all dem, wer wir sind und wie wir uns dann auch entwickeln, vom Kleinkind, vom Säugling bis zum Kind, bis zum Jugendlichen und dann jungen Menschen, Erwachsenen bis zum alten Menschen hin, dass da eine Geschichte drin ist, auch von dem, was wir tun und was wir wirken und dass unser Leben dann nachher auch eine Wirkungsgeschichte sozusagen hat, eine Geschichte von Auswirkungen von unserem Tun. Je länger wir leben, je älter wir werden, desto umfangreicher und gewichtiger wird natürlich das, was man schon getan hat und was man dann auch mit in seinem Leben trägt und was mit dabei ist. Es gibt keine Frage, dass es da viele Dinge gibt, auf die wir richtig stolz sind. Sagen, das habe ich geleistet, das haben wir, ja, da haben wir geschafft. Und dann haben wir ein Häusle gebaut und dann haben wir irgendwie noch andere Dinge. Also das habe ich geleistet oder die Familie großgezogen und dann sind die Enkel da. Ja, da steckt auch ein bisschen Leistung drin. Oder wie auch immer, wir gucken dann zurück, je länger, je älter wir werden, auf vieles, was schon da ist. Und natürlich andererseits, wo wir stolz sind, vielleicht auch zu Recht stolz sind. Und andererseits tragen wir je länger, je mehr auch Dinge mit, wo wir sagen, nee, das ist gut, dass da nicht so viele wissen, was da alles da war. Dinge auch, für die wir uns vielleicht schämen. Immer beides, was unser Leben ausmacht. Eine Wirkungsgeschichte von guten Dingen, aber auch manchmal von schlechten Dingen, schlimmen Dingen oder auch teilweise bösen Dingen. Die Bibel spricht da, wenn sie biblisch redet, von Frucht unseres Lebens, von dem guten Wirkungen, Auswirkungen unseres Lebens, andererseits auch von der Schuld. Sein und Tun, Person und Weg gehören untrennbar zusammen. Das ist so und das muss man sich auch bewusst machen. Und das gilt natürlich auch von der Perspektive der Ewigkeit her, von der Perspektive Gottes her, dass das irgendwo Person und das Wirken, das, wie man unterwegs ist, dass das eine Bedeutung hat, auch für die Ewigkeit eine Bedeutung haben soll, aber auch schon hier. Denn wenn wir zum Beispiel die Worte von Zacharias hören, der den großen Retter ankündigt, den Messias, der kommen soll, den Befreier, den Retter, dann sagt er, der wird einer kommen, der wird uns befreien, den schickt uns Gott als Befreier und der befreit uns aus der Hand unserer Feinde, all dessen, was eben bedrängend ist oder was einem entgegenwirkt, Wozu befreit er uns? Damit wir ihm ohne Furcht unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und nach seinem Willen leben. Also Zacharias sagt dort schon, der Retter, der kommen wird, der Messias, ist einer, der uns befreien will, damit wir etwas tun können. Damit wir dienen können. Damit wir so leben, wie Gott es möchte, ihm nach seinem Willen leben. Der Retter, Jesus Christus, befreit uns zum Handeln und zu tun, zu einem erlösten und fruchtbringenden Dienen. Das ist die Perspektive, die Gott für seinen Messias mitgibt und auch die er für uns hat. Gott geht es ja, wenn er uns befreien will, sein Volk befreit oder uns Menschen auch als Einzelne darum, dass wir dann auch etwas für ihn da sind, für ihn leben können, befreit sind zum Dienen, befreit sind, etwas zu tun, beauftragt, etwas zu tun. Und das haben wir auch hier in diesem Gleichnis eben gehört und gelesen. Da war ein Mann, sagt Jesus, und er vergleicht das ganze Gleichnis, das er erzählt, mit dem Himmelreich, mit der Königsherrschaft Gottes, die jetzt schon anbricht, die nicht nur irgendwo für die Ewigkeit eine Perspektive ist, sondern schon etwas, was jetzt beginnt, was jetzt schon da ist. Und er sagt, die Königsherrschaft Gottes ist vergleichbar einem Mann, der ins Ausland reisen wollte und der dann seine Verwalter zusammenrief, sie beauftragte, etwas zu tun mit dem, was er ihnen anvertraut hat. Dass er sie beteiligt und ihnen etwas anvertraut. Jesus sagt hier, Gott beteiligt Menschen, er beteiligt uns an seinem Weg. Und das ist schon immer so, das ist eigentlich von Anfang der Schöpfung an so der Fall. Gott nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Die Schöpfung ist darauf ausgelegt, dass der Mensch hier etwas tun darf im Auftrag Gottes, nämlich das, was geschaffen ist, zu bebauen und zu bewahren, zu fördern, zu pflegen und darin königlich sozusagen stellvertretend für Gott zu wirken. Und so gibt auch der Mann hier seinen Verwaltern, seinen Knechten etwas in die Hand, womit sie handeln sollen. Er beauftragt sie zu arbeiten. Und was die Knechte hier bekommen, die Verwalter, ist nicht gleich. Der eine bekommt 5 Zentner, der andere 2, der andere 1 Zentner. Da sind schon Unterschiede da, je nach Tüchtigkeit, heißt es ja so schön hier im Luthertext. Es sind Unterschiede da. Zentner, gut, was ist ein Zentner? In anderen Übersetzungen steht, ist von Talenten die Rede, dass ein Talent anvertraut wird. Und das sind ja einfach Gewichtseinheiten, Maßeinheiten, die in biblischer Zeit auch einen Wert hatten. Also ein Talent oder Zentner Silber, das waren so ungefähr 40 Kilogramm. Wenn man das jetzt mal nach heutigen Maßstäben nimmt und der Silberpreis ungefähr bei 700 Euro liegt pro Kilogramm, dann wären es grob gesprochen ungefähr 30.000 Euro. Ich weiß aber nicht, ob das damals zur Zeit Jesu, biblischen Zeiten, auch genau die gleichen Wertvorstellungen waren. Weil es könnte sein, dass man vielleicht auch leicht nochmal eine Null einfach hinten dran machen darf. Vermute ich auch, dass es eher so der Fall ist, dass es noch viel mehr war. Dann merkt man schon, dass die Leute, die hier was anvertraut bekommen, enorm viel bekommen. Sie kriegen enorm viel, sie kriegen nicht wenig. Sie kriegen wirklich etwas anvertraut, mit dem sie arbeiten können, mit dem sie beauftragt sind, das zu verwalten, das in die Hand zu nehmen. Und 2 von denen, die nehmen ja auch den Auftrag an und der 3. nimmt ihn nicht an. Er vergräbt, was er bekommt und er bringt zum Ausdruck damit, ich will mit dem, was mir der gegeben hat, nicht etwas, da will ich nichts mit anfangen. Oder übertragen, ich will mit dem, was Gott mir anvertraut hat, nichts anfangen. Die Schuld seines Lebens besteht also nicht darin, dass er etwas tut, sondern letztlich darin, dass er etwas nicht tut. Dass er das, was ihm anvertraut wurde, nicht in die Hand nimmt und mit dem wirkt. Natürlich geht es nicht darum, und da sind wir wieder bei dem Thema der Reformation, dass wir mit dem, was wir tun, uns unserem Herrn nachher angenehm machen sollen. Wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, wenn es um unser Personsein geht, das, was wir sind, dann sind unsere Wege, unser Tun nicht das Entscheidende, sondern da sind wir bereits in seiner Beziehung, da sind wir bereits gewürdigt und im Blick, da sind wir bereits mehr als Knechte. Übrigens heißt da im Griechischen Pais, der Knecht ist das gleiche auch wie der Sohn. Wir dürfen uns wirklich auch da irgendwo ganz nah an Gottes Herzen wissen. Also Gott, es geht nicht darum, uns angenehm zu machen, sondern so wie es auch mal in der Offenbarung heißt, im Blick auf, das wird oft bei Beerdigungen zitiert, weil es dort heißt, selig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrem Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Das hört man öfter mal bei Trauerfeiern oder Beerdigungen irgendwo, aber das ist eigentlich nicht dieser Kontext, aber es wird deutlich eben, es geht um Werke, die hinterherkommen, nicht um etwas zu bewirken durch Werke. Das Beispiel wäre ja Jakob im Alten Testament, der versucht, seinen Bruder Esau gnädig zu stimmen und der ja da seine Herden vorausschickt, weil er Angst hat vor der Begegnung mit seinem älteren Bruder, den er betrogen hat, und denkt, okay, wenn ich den treffe, nach so langer Zeit, wird es wirklich gut sein. Ich schicke dem mal ein bisschen was voran an Geschenken, damit der gnädig gestimmt ist. Und dann schickt er eine Herde nach der anderen voran und will seinen großen Bruder gnädig stimmen. Nein, darum geht es nicht, dass wir Gott durch Werke in irgendeiner Weise gnädig stimmen müssten, dass wir ihn irgendwo angenehm machen müssten. Das ist geklärt. Das ist wirklich. Und da spricht uns auch die Reformation zu, wieder ganz neu ins Bewusstsein ruft sie, dass diese Frage ist geklärt. Die Frage, wer wir in unserer Person sind, die ist geklärt. Da hat Jesus Christus alles bezahlt, den Preis bezahlt, da hat er uns zu Kindern Gottes gemacht und das geschieht allein durch Glaube, allein durch Gnade, überhaupt gar kein Thema. Aber das andere ist, dass dann etwas da ist, was uns anvertraut wird, was uns gegeben wird, mit dem wir befreit und beauftragt sind, etwas zu tun und etwas anzufangen. Gott möchte uns mit hineinnehmen, dass unser Leben Frucht bringt, gute Auswirkungen hat, dass sie Frucht bringt, auch im Blick auf die Ewigkeit. Gott will uns beteiligen, dass unser Tun, unser Sein, so wie wir unterwegs sind, nicht belanglos ist, nicht fruchtlos, nicht erfolglos sein und bleiben muss, nicht umsonst ist, sondern das, was wir tun, dass das einen Wert hat und dass es gut ist, dass es segensreich ist, hier schon und auch im Blick auf die Ewigkeit hin. Es geht um Frucht, die Gott uns möglich machen möchte. Und da schreibt Paulus mal auch an die Korinther und er nimmt da auch das Wort Weg in die Hand, wenn er im Korintherbrief Kapitel 15 am Ende schreibt, nehmt immer mehr zu in dem Weg des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nicht umsonst, nicht nicht frustrierend, sondern das Weg des Herrn, das, was wir für ihn in seinem Namen tun, was wir durch ihn tun, was er uns anvertraut, das soll Frucht bringen, das soll nicht umsonst sein, soll nicht frustrierend sein, dass man am Ende sagt, ja, was war jetzt? Sinnlos, das Leben. Nein, sondern wir kriegen was anvertraut, mit dem wir arbeiten dürfen, dienen dürfen. Und das soll Frucht bringen, nicht umsonst sein. Nehmt immer mehr zu in dem Weg des Herrn. Ja, was ist denn jetzt das Weg des Herrn? Bei Paulus war es dann im Zusammenhang des Korintherbriefes auch eine ganz interessante oder die nächstliegende Sache war die, dass er gesagt hat, Leute, ihr wisst ja, es ist auch gibt auch eine Sammlung für die Christen in Jerusalem. Auch das kann Werk des Herrn sein, dass die Korinther zusammengelegt haben, wie viele anderen in den griechischen Gemeinden auch, um den Christen in Jerusalem, den Gläubigen, was zu geben. Also das Werk des Herrn, im Kolosserbrief schreibt Paulus, alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, Das tut alles im Namen des Herrn und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das Werk des Herrn ist nicht nur etwas Großartiges, Außergewöhnliches, ganz Besonderes für bestimmte Menschen nur, sondern das Werk des Herrn ist eigentlich auch in unserem Alltag zu finden. Das Werk des Herrn kann das Nächstliegende sein, was wir tun. Alles, was ihr tut, ist Werk des Herrn. Ob ich jetzt hier rede oder ihr zuhört, ist ja auch ein Tun. Auch das Hören ist ja schon ein Zuhören. Es kann im Herrn geschehen, es kann gut sein, es kann Frucht bringen. Alles, was ihr tut, wie wir miteinander umgehen, wie wir auch den Tag von uns gestalten, mit wem wir zusammen sind, was wir beitragen, dass einem anderen es gut geht, ihn ermutigen, ihn aufbauen, ihn unterstützen. All das kann Werk des Herrn sein. Der Haushalt kann Werk des Herrn sein. Luther hat ja damals, das war ja auch eine Frucht der Reformation, dass er gesagt hat, nicht nur die großen Dinge, die der Klerus tut und die Pfarrer und die Pastoren und so weiter in den Kirchen oder sonst irgendwo in ihren Ständen, nicht nur das ist wirklich von besonderer Bedeutung, sondern auch der Knecht und die Magd im Stall und auf dem Acker, das ist auch ein Beruf, eine Berufung, etwas, wo Menschen zum Segen Gottes unterwegs sein können und Reich Gottes gebaut wird und Himmelreich Gottes da ist, wenn sie das, was sie tun, im Herrn tun. Das ist auch eine Frucht der Reformation, die Aufwertung des Alltags, die Aufwertung des Berufs, die Aufwertung von ganz in unseren Augen banalen Tätigkeiten, dass das etwas ist, was Frucht bringen darf für unseren Herrn und für die Ewigkeit. Und das dürfen wir nicht gering achten. So wichtig all die anderen Dinge sind, auch die geistlichen Dinge, die wir tun, unser Gebet und Gebetsleben, unser Einsatz, den wir bringen für Reich Gottes in Gemeinde oder auch woanders, all das ist auch wichtig. Aber eben alles, was ihr tut. Jesus hat mal gesagt, selbst der Schluck Wasser, dem ihr einem meiner geringsten Brüder gibt, wird in Ewigkeit nicht vergessen sein. Wenige Verse später in Matthäus 25. Also selbst die kleinsten Dinge können Relevanz haben für die Ewigkeit. Es soll uns das keine Angst machen, weil das wäre ja gerade das Verkehrte, dass man dann sagt, okay, ich weiß, dass du ein harter Gott bist. Ich weiß, wie genau du das nimmst und so weiter und so fort. Ich fange lieber gar nicht an, was zu tun und vergrab das, was ich bin und was mich ausmacht und versteck das irgendwo, weil ich habe Angst, das einzusetzen. Nein, auf keinen Fall. Das zeigt eigentlich das tiefe Misstrauen, das hier der eine Knecht hat und dass da keine Vertrauensgrundlage da ist, dass keine Beziehung da ist, dass es der Herr wirklich gut meint. Er unterstellt sogar seinem Herrn und sagt, du bist ein Harter. Ob das ein wirklich ein Harter ist, ich weiß es nicht. Er hätte wahrscheinlich dem Knecht, der nur ein Talent bekommen hat und vielleicht nur ein halbes dazu bekommen hätte, wenn es nur zum halben gereicht hätte, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, geh ein zu deines Herrn Freude. Er wäre ja selbst zufrieden gewesen mit den Zinsen, die nachher das Ganze gebracht hätte. Das freut jetzt alle Banker unter uns. Es gibt ja auch wieder Zinsen auf dem Sparkonto. Und Jesus sagt also hier, selbst das hätte mir gereicht, oder in diesem Gleichnis, selbst das hätte gereicht. Es reicht einfach, die im Vertrauen auf das, was man bekommen hat, das auch einzusetzen. Oder vielleicht sogar sich gar nicht so viele Gedanken zu machen über all das, sondern einfach auch mal zu tun. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, was Gott aus unserem Sein und aus unserem Tun machen kann. Vielleicht kennen viele schon die Geschichte, eine alte Geschichte, Und vielleicht ist sie auch jetzt nicht für uns alle irgendwo relevant, aber vielleicht trifft sie doch in unser Herzen hinein. Eine Geschichte von einem Wasserträger in Indien. Der hatte zwei große Töpfe. Und die hingen an den beiden Enden einer langen Stange, die er über den Nacken gelegt hatte. Und einer der Töpfe hatte einen Riss. Der andere dagegen war völlig intakt. Und der heile Topf enthielt am Ende des Weges, wenn der Wasserträger vom Fluss zum Haus des Herrn kam, immer noch die gesamte Ration Wasser. Und der andere Topf und Eimer mit dem Sprung dagegen kam immer nur halb voll an. Und zwei ganze Jahre lang brachte der Wasserträger seinem Herrn nur anderthalb Töpfe Wasser, weil da immer was verloren ging. Und der heile Topf war natürlich stolz auf seine Leistung, denn er erfüllte ja genau den Zweck, zu dem er gemacht worden war. Der beschädigte Topf jedoch schämte sich für seine Unvollkommenheit und fühlte sich elend, weil er nur die Hälfte von dem leistete, wofür er gedacht war. Und als das zweite Jahr rum war, da fühlte sich dieser Topf schon als bitterer Versager. Und eines Tages sprach dieser unglückliche Topf den Wasserträger am Fluss an und sagte: Ich schäme mich und möchte mich bei dir entschuldigen. Warum? Fragte der Wasserträger. Wofür schämst du dich denn? Ich habe die vergangenen Jahre immer nur die Hälfte meines Inhalts abliefern können, weil auf dem Weg vom Fluss zum Haus deines Herrn immer die Hälfte aus mir heraustropft. Und wegen dieses Mangels musst du viel mehr arbeiten und bekommst noch nicht einmal den vollen Gegenwert für deine Mühe, sagte der Topf. Und dem Wasserträger tat dieser rissige Topf leid und dann entgegnete er und sagte: Wenn wir jetzt gleich wieder vom Fluss hochgehen zum Haus des Herrn, zurückgehen, dann möchte ich, dass du einmal auf die wunderschönen Blumen am Wegesrand achtest. Und tatsächlich, als sie den Hügel wieder hinaufgingen, bemerkte der alte Topf die wunderschönen Blumen am Wegesrand, die bunt in der Sonne leuchteten, und das heiterte ihn ein wenig auf. Aber am Ende des Pfades fühlte er sich immer noch schlecht, weil die Hälfte seines Inhaltes verloren gegangen war. Und deshalb entschuldigte er sich abermals noch einmal beim Wasserträger für sein Versagen. Da sagte der Wasserträger zum Topf: Ist dir aufgefallen, dass nur an deiner Seite des Weges Blumen wachsen? Auf der anderen Seite, wo der heile Topf hängt, aber nicht? Es liegt daran, dass ich immer um deinen Mangel gewusst und ihn für meine Zwecke genutzt habe. Ich habe nämlich an deiner Seite des Weges Blumen gesät. Und du hast sie jeden Tag, wenn wir den Weg vom Fluss zurück zum Haus des Herrn gegangen sind, gegossen. Und schon seit 2 Jahren kann ich jetzt wunderschöne Blumen pflücken, um den Tisch meines Herrn damit zu schmücken. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, wäre sein Haus nicht so schön geschmückt. Soweit die Geschichte vom Wasserträger mit seinen 2 Töpfen. Und jetzt ist die Frage: Was ist die Moral von der Geschichte? Ganz banal könnte man ja sagen: Ja klar, sind wir nicht alle ein bisschen ein Topf mit Rissen und mit Beulen, ein Eimer mit Beulen und einfach ein Riss drin. Alle ein bisschen daneben halt und schräg, das wäre die banale, die billige und vielleicht auch die einfache, zu einfache Moral aus dieser Geschichte. Natürlich, also ich wage es jetzt kaum zu sagen, aber ich vermute, dass wir alle irgendwo unsere Ecken und Kanten und Beulen und Risse haben und nicht perfekt sind, das ist nicht die Frage. Also ich glaube, da können wir uns einordnen. Aber das ist noch nicht der eigentliche Zielpunkt der Gedanken. Vielleicht dann das andere: Alle Not kommt vom Vergleichen, hat Kierkegaard einmal gesagt, der bekannte Philosoph. Alle Not kommt vom Vergleichen, und der eine vergleicht sich ja mit dem anderen. Der andere hat mehr, der andere weniger. Der intakte Topf, der bringt alles nach Hause, aber ich eben habe Risse und bin nicht so erfolgreich, nicht so gut, funktioniere nicht so gut. Ja, wir vergleichen. Das gehört auch zu unserem Leben von Kindheit wahrscheinlich an dazu, dass man vergleicht, wer hat mehr, wer hat weniger, wer kann es besser, wer kann höher, weiter und so weiter und so fort. Wer ist schöner, wer ist schneller? Also wir vergleichen halt. Das gehört zu unserem Leben und gehört auch, macht auch eine Not unseres Lebens aus. Ich denke, Kierkegaard hat da schon etwas getroffen. Alle Not kommt vom Vergleichen, hat er gesagt. Und deshalb ist das ein Lernfeld, eben auch weniger zu vergleichen oder dies so gut es geht aus unserem Leben irgendwo mit dem bewusst auch umzugehen. Es ist wichtig, wie es am Ende hier heißt, dass wir so wie wir sind, auch sind. Und wenn wir uns vergleichen, da gibt es eine schöne Geschichte von einem alten Rabbi, Israel Schwarz, der sich immer darüber geärgert hat, dass er nicht wie Mose war, weil er gerne wie Mose sein wollte. Aber eines Tages erschien ihm ein Engel und hat gesagt, lieber Isi, am jüngsten Tag wird Jahwe dich nicht fragen, warum du nicht Mose warst, sondern warum du nicht sein geliebter Isi warst. Das wird die Frage am jüngsten Tag sein. Nicht, warum man nicht jemand anders war, sondern warum man nicht sich selber ist. Und ein schwarzer Prediger hat mal gesagt, sei, der du bist, weil wenn du nicht bist, wer du bist, dann bist du wer, der du nicht bist. Genauso ist es. Aber ich denke, auch das ist noch nicht der Punkt, weshalb diese Geschichte, auf die uns diese Geschichte hinweisen will, sondern der allertiefste Punkt ist der, dass hier der Wasserträger sagt, ich habe immer um deinen Mangel gewusst und ihn für meine Zwecke genutzt. Es gibt einen Horizont, der sich unserem Verstehen entzieht. Es gibt einen viel größeren Horizont und den hat Gott im Blick. Das sieht er und das weiß er und deshalb kann er alles nutzen, was wir aus unserem Herzen, was wir ihm geben, was wir sind, was wir tun. Er kann alles so verwenden, dass es nachher dazu dient, dass Frucht entsteht, dass es nicht umsonst ist. Das ist der große Verstehenshorizont, den wir nicht letztlich festlegen können in uns selber, sondern den Gott da hat. Und manchmal ist das, was wir so bewusst machen wollen und tun wollen und anstreben, gar nicht das Eigentliche, was Gott im Blick hat. Aber was er mit und durch uns tun will, ist, dass er unser Herz und das, was wir ihm hinhalten, was wir sind und was wir tun, für ihn tun. Dann kann er selbst Mangelhaftes nutzen, um etwas richtig, richtig Schönes daraus entstehen zu lassen. Gottes Weisheit ist größer. Er vertraut uns etwas an. Er beruft uns als Person, dass wir seine Tochter und sein Kind sind. Das ist die Botschaft der Reformation. Allein durch Gnade stehe ich hier. Mutig dürfen wir vor ihn kommen. Und das trägt, weil wir da auf Jesus sehen und sagen, allein deine Gnade genügt. Das ist so wertvoll, das ist so gut. Das andere ist, dass durch Jesus uns auch viel anvertraut ist, weil wir Tochter und Sohn Gottes sind. Weil wir nicht nur Knechte sind, sondern viel, viel mehr noch anvertraut bekommen haben, an natürlichen Begabungen und auch an geistlichen Gütern und Begabungen, die wir wiederum leben dürfen, gestalten dürfen und Gott hinhalten dürfen. Und dann sagt uns unser Herr zu, dass das, was wir tun in seinem Namen, dass es niemals umsonst sein wird, sondern dass er dafür sorgen wird, dass es Frucht bringt. Wie zuversichtlich, wie mutig können wir dann einfach das auch anschauen, wer wir sind und was wir sind und das in Blick nehmen und wieder anpacken und so unterwegs sein und unseren Weg einfach im Vertrauen letztlich auf Gott gehen, Vertrauen auf ihn, dass er etwas Gutes daraus entstehen lässt, dass er Möglichkeiten hat, die weit über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Ich denke, das dürfen wir uns auch, wenn wir nochmal ein Lied miteinander singen, gleich einfach nochmal bewusst machen, dass wir hineinkommen dürfen in den Strom seiner Gnade und seiner Liebe, in das, was er uns schenkt, in den Reichtum seines Lebens, dass wir darin uns fallen lassen dürfen und uns darin bewegen dürfen und darin auch Gestaltungsräume haben, Lebensräume, wo wir ja uns selber entfalten dürfen, wo wir aber noch viel, viel mehr für andere Menschen ein Segen sein dürfen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du über alles hinaus schaust, dass dein Horizont ein umfassender Horizont ist, wo alles aufgehoben ist, was in unserem Leben da geschehen mag, von Kind an bis zum hohen Alter. Danke, Herr, dass du uns persönlich kennst und wertschätzt, dass du uns berufst, deine Kinder zu sein. Danke, Vater, für die Weisheit, die du auch über unserem Leben hast und uns möchtest, dass unser Leben gelingt, sich entfaltet, Frucht bringt, nicht umsonst gelebt wird, dass mit all dem, was du uns schenkst, dass wir etwas beitragen dürfen, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, dass dein Name verherrlicht wird. Herr, das ist ein ganz großes Vorrecht. Vater, ich bete, dass du uns durch deinen Geist uns das persönlich bewusst machst, auch wie wir unterwegs sind im Alltag, nicht aus Angst und Furcht heraus zu handeln, nicht aus Versagensängsten oder Schuldgefühlen, sondern aus Möglichkeiten heraus, die du schaffst, weil du uns so sehr lieb hast und weil du durch uns deine Liebe und dein Leben weitergeben möchtest. Und Herr, mach es uns auch neu bewusst, wo wir als Gemeinschaft unterwegs sind, Familien, Gemeinde, dass du auch da einen Segen hineinlegst, dass du auch da etwas schenkst, was sich entfalten darf, was wir tun dürfen, was wir einbringen dürfen für dich. Ja, und dann soll es so sein, dass all das, was wir tun und was wir sind, dass es dir Ehre macht und dass es wirklich deinen Namen groß macht. Und danke, Herr, dass auch unser Versagen eingeschlossen ist in deiner Weisheit, dass auch dort, wo wir schuldig werden, dass auch dort, wo Dinge nicht gelingen, dass da deine Gnade, deine Vergebung da ist, dass wir da nicht stehen bleiben müssen, dass das aufgehoben, dass es vergeben werden kann, dass es auch sich nicht mehr auswirken muss in unserem Leben, weil du Neues hineinlegst. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke für Vergebung und Versöhnung. Und danke für das Geschenk, das du uns gibst mit deinem Reichtum, mit dem Leben, das du in uns leben möchtest. Herr, so hilf uns, dass wir uns neu im Vertrauen auf dich wirklich hineinfallen lassen in deine Gnade und das Land einnehmen, das du für uns gedacht hast. Amen.